Umfrage zu den Ängsten der Deutschen. Wovor haben Deutsche Angst? Eine interessante Frage. Wird jedes Jahr gemacht. Und jetzt im Oktober wurde das Ergebnis veröffentlicht der letzten Umfrage. Viele verschiedene Themen, die auch offensichtlich sind. Die Sorge dafür, weniger Geld im Portemonnaie zu haben, dass das Land überfremdet wird, die großen Themen, die auch in der aktuellen Tagespolitik gerade dran sind. Die begleitende Professorin hat aber festgestellt, also zum einen ist das Angstlevel noch weiter gestiegen und ein wichtiger Faktor dabei ist, sie bringt es so auf den Punkt, die Menschen sind verängstigt, weil alles auf einmal passiert. Also es kommt nicht nacheinander, sondern eins und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und obendrauf. Und so wächst die Angst bei vielen Menschen in unserem Land. Wie kann das alles werden? Solche Fragen sind in der Bibel auch gestellt. Die Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. Die Bibel ist ein durch und durch menschliches Buch. Deine und meine Fragen und Sorgen kommen darin vor. Das schätze ich so sehr daran. Und mir ist ein Vers aus Psalm 11, den dritten Vers, wenn du das mal an die Wand zimmerst, ist diese Frage in den Sinn gekommen: Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was kann ein Gerechter tun? Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was kann ein Gerechter tun? Wenn das Fundament, wenn das, was trägt, ins Wanken kommt, was kann ein Gerechter tun? Wenn das, was eine Gesellschaft trägt, bisher verlässlich war, was wir als gegeben voraussetzen, wenn das auf einmal nicht mehr gilt, was kann ein Gerechter tun? Was kann eine tun, die ihr Leben Gott anvertraut hat? Was kann einer tun, dessen Leben von Gott geprägt ist? Und aus deutscher Perspektive könnte man auch die Frage stellen, ist das überhaupt die richtige Frage? Müsste es nicht viel besser heißen, müsste David, der diese Frage gestellt hat, nicht viel besser fragen, wie kann ich mich schützen in solchen Zeiten? Wie kann ich mich behaupten? Wie kann ich meinen Wohlstand, meine Schäfchen ins Trockene bringen? Wie kann ich dafür sorgen, dass es mir gut geht? David stellt die Frage: Wenn die Grundfesten eingerissen werden, was kann ein Gerechter tun? Ich habe euch eine Antwort mitgebracht, die aus dem Hebräerbrief stammt, aus dem 10. Kapitel. Der Hebräerbrief ist geschrieben an Menschen, die in großen Umwälzungen leben. Da sind wirtschaftliche Umwälzungen, da ist Druck von außen, Menschen wurden aufgrund ihres Glaubens verfolgt, da war ganz viel Angst. Und der Hebräerbrief ist ein ganz starker Ermutigungsbrief für Menschen, die am Kämpfen sind. Und im 10. Kapitel findet ihr folgende zwei Verse. Wir wollen weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Was kann ein Gerechter tun, wenn die Grundfesten wanken? Wir wollen weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und diese drei Punkte, die hier genannt werden, die möchte ich ein bisschen entfalten, weil es für mich sehr wertvolle Einladungen, Ermutigungen Gottes sind. Was kann ich tun in einer Lebenssituation, die ich als bedrängend, als bedrohlich empfinde? Das erste ist, festhalten an der Hoffnung. Im Deutschen gibt es die Redewendung, die Hoffnung schwindet. Und das bedeutet, die Hoffnung ist etwas, was man nicht wirklich so fest in der Hand hat, sondern es ist etwas, was ganz langsam so aus dem Leben gleitet. Manchmal, ohne dass man das merkt. Hoffnung ist etwas Feines, etwas Zartes, Hoffnung will bewahrt werden, sie will geschützt werden, sie braucht Nahrung, sie will aktiv beansprucht werden. Ich glaube, Hoffnung ist ein Geschenk und Hoffnung ist immer auch eine Entscheidung. Ich entscheide mich, bei der Hoffnung zu bleiben. Ich entscheide mich, zu hoffen. Und das Wort festhalten, was hier steht, das ist ein Wort, das im Neuen Testament ganz häufig vorkommt. Ich habe euch drei Bibelstellen mitgebracht, wo dieses Wort festhalten drin vorkommt. Das eine ist aus dem Gleichnis von Jesus, von dem Sämann, der Saat auswirft. Und dann wird das beobachtet und die Saat fällt auf Parkettfußboden und auf Stein, auf Pflastersteine zwischen Dornen und auch auf guten Boden. Und Jesus sagt, auf guten Boden ist der Samen bei denen gefallen, die das Wort mit gutem und aufrichtigem Herzen hören, daran festhalten und Frucht bringen. Also das Wort hören und festhalten. Der zweite Text ist aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Da erinnert er die Gemeinde an die Anfänge. Durch dieses Evangelium, das ihr gehört habt, werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündigt habe, es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Also überlegt noch einmal, wie war das am Anfang, als du dich für Jesus entschieden hast? War das aus einer Laune heraus, war das unüberlegt oder war das eine bewusste Entscheidung? Du hast gespürt, Gott will mich, Gott ruft mich. Und deswegen habe ich mein Vertrauen darauf gesetzt. Und deshalb halte ich fest an dem Wort. Und das Dritte, auch aus dem Hebräerbrief. Christus, der Sohn, wurde über das ganze Haus Gottes gesetzt. Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Gottes Haus sind wir, wenn wir zuversichtlich bleiben und an unserer Hoffnung auf Christus festhalten. Ich finde das eine wunderschöne Beschreibung, was Gemeinde Jesu auszeichnet. Gemeinde Jesu ist ein Haus, in dem Menschen zusammenkommen, die zuversichtlich sind. Seid ihr zuversichtlich? Bist du zuversichtlich in diesen Tagen? Gemeinde Jesu ist eine GmbH. Kennt ihr vielleicht den Spruch? Eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Eine Gemeinschaft mit berechtigter Hoffnung. Und das hängt ganz stark davon ab, worauf gründet sich diese Hoffnung? Weil die Umstände sind laut und groß und bedrängend. Und unsere Hoffnung, ich habe es vorhin gesagt, braucht Nahrung. Und die Nahrung für unsere Hoffnung kommt aus dem Wort Gottes. Welches Bibelwort ist für dich eine Quelle der Hoffnung? Welches Bibelwort ist für dich eine Quelle der Hoffnung in deinem Alltag? Bitte sprechen Sie jetzt. Sag's einfach laut hier in den Raum. Ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt, sagt Jesus. Ich schaue zu den Bergen, woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Gott hat uns nicht den Geist auf Furcht gegeben, sondern auf Kraft, an Liebe und auf Besonnenheit. Wie heißt du? Eva. Da ist der Heilige Geist, der sagt, morgens Eva, Gott hat dir nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und Besonnenheit. Und damit gehst du jetzt in den Tag. So persönlich ist das. Ich habe dich erlöst, du bist mein. Da ist ein Gott, der sagt, ich habe dich erlöst, du bist mein. Bei dich kann man immer den eigenen Namen einsetzen.
Ich vertraue auf deine Gnade.
Ich vertraue auf deine Gnade. Heute wieder neu.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht,
Seid ihr auch vergesslich? Ich vergesse ganz viel. Und dieser Vers sagt, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Gott, der dir letzte Woche geholfen hat, der Gott, der dich durch das letzte Jahr getragen hat, er wird auch heute und morgen an deiner Seite sein. Hab Mut, sei zuversichtlich, bleib bei der Hoffnung. Festhalten. Das ist der Vers, den ich mir ausgesucht habe für den Segen am Ende. Du sagst ihn jetzt schon. Vielen Dank. Wirf's nicht weg. Du schaust in die Hoffnung in deinen Händen und es sieht so wenig aus. Und Gott sagt, wirf's nicht weg. Und sieht es nur aus wie ein Senfkorn. Wirf es nicht weg, weil es hat eine große Verheißung. Ich stehe zu meinem Wort. Der zweite Aspekt in diesem Vers, wir gehen eins weiter, ist das Bekennen. Gott ist treu. Was kann ein Gerechter tun, wenn die Grundfesten ins Wanken kommen? Bekennen, Gott ist treu. Und die Psalmen, die lehren uns das, wie das ganz praktisch geht. Die sind geschrieben von Menschen, die krank sind, die verfolgt sind, die mit wirtschaftlichen Herausforderungen zu tun haben, mit politischen Umwälzungen, mit allem, was das Leben bedrohen kann. Und sie klagen das Gott, sie schmeißen ihm's, werfen es ihm vor die Füße. Wir haben kürzlich im Bibelgespräch so Klagepsalmen gelesen und dann habe ich meine Geschwister gefragt, darf man eigentlich so mit Gott reden? Und sie haben den Kopf eingezogen und haben gesagt, eigentlich darf man nicht so mit Gott reden. So vorwurfsvoll, so anklagend. Aber das ist die Bibel. Das ist sehr, sehr ehrlich. Wir dürfen das alles Gott zu Gott hinschreien. Ganz wie es auf unserem Herzen ist. Und dann gibt es in allen Klagepsalmen irgendwann einen Punkt, wo sich das Bild dreht. Die Perspektive wird anders. Ich habe euch einen Psalm mitgebracht, Psalm 73, das steht jetzt hier nicht. Wenn du das auswendig kannst, dann sprich es doch mit. Dennoch bleibe ich stets bei dir. Denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Und dann der letzte Vers. Das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun, dass ich es erzähle meinen Kindern, Gott ist treu. Meinem Arbeitskollegen, du kannst dir nicht vorstellen, was ich letzte Woche erlebt habe. Gott ist treu. Meiner Nachbarin, Gott ist treu. Und wenn wir das tun, wenn du noch eins weitermachst, dann gibt es ein Echo im Himmel. Das finde ich auch sehr faszinierend, dass Jesus sagt, wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen. Da ist Freude, da ist Staunen, da ist Bewegung im Himmel, wenn Menschen auf der Erde angesichts von schwierigen Herausforderungen, Situationen trotzdem daran festhalten und das bekennen, Gott ist treu. Und der Apostel Paulus weist im Römerbrief auf, ich nenne es fast mal eine pädagogische Wirkung oder auch eine psychologische Wirkung hin. Wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Der zweite Teil ist einfach. Ich glaube, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Halleluja. Das Bekennen ist nochmal eine andere Nummer. Ich bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, dass er mein Herr ist. Es ist eines, etwas theoretisch zu wissen. Es ist eines, Bibelverse auswendig zu können. Aber sie dann einzusetzen und auszusprechen in Situationen hinein, das ist der nächste so wichtige Schritt, weil das etwas mit unserem Herzen macht. Es befestigt, es stärkt. Und ich glaube, dass du dich an eine Situation, mindestens eine Situation erinnern kannst, wo du das gespürt hast, wenn ich einem anderen Menschen gegenüber bekenne, dass Jesus Christus mein Herr ist, dann wächst in mir große Freude. Und diese Freude ist das Echo des Himmels. Und deswegen ist es eine gute und eine wichtige Übung, laut zu bekennen, Gott ist treu. Und vielleicht ist es eine Übung, die du morgens vor dem Spiegel machst. Der Morgen ist grau, viele Aufgaben, ich habe gar keine Lust, aus dem Haus zu gehen. Und dann bekenne ich und sage es mir in mein Spiegelbild hinein, weißt du was? Jesus hat versprochen, du hast es gerade gesagt, ich bin heute bei dir. Ich gehe mit dir in diesen Tag. So wächst Hoffnung und Mut für den nächsten Schritt. Aussprechen im Gebet, wie Gott ist, wer Jesus für dich ist. Ich neige dazu, wenn ich bete, Gott eine Liste vorzulesen von Dingen, die er erledigen soll. Und ich mache ihm auch ein paar Vorschläge, weil ich weiß, Gott ist beschäftigt. Er muss sich ja um viele Menschen kümmern. Und ich erkläre ihm dann, am besten wäre es, wenn du es so und so machst. Amen. Und ich übe mich darin, meine Gebete anders zu beginnen. Nämlich, dass ich erst einmal darauf schaue, wer ist Gott? Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt meine Hilfe? Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Er hat alles im Blick. Er hat alles in seiner Hand. Ich schaue auf Jesus, was er für mich getan hat. Seine Liebe, wie er mit Menschen umgeht. Und dass er mir verspricht, ich bin bei dir. Ich schaue auf den Geist Gottes, der in mir lebt und der mich mit allem versorgt, was ich brauche, um mein Leben zu meistern. Und wenn ich dann mit meinem Zettel komme, dann werden die ganzen Bitten, die ich oft habe, die werden sehr, sehr klein. Und sie bekommen auch eine andere Perspektive. Und das finde ich sehr befreiend. Gott ist treu, er hält immer sein Wort. Und das Dritte, anspornen zu Liebe und guten Taten. Anspornen zu liebevollen Taten. Lasst uns sehen, wie erfinderisch wir sein können, um die Liebe zu stärken und zu helfen. Die Liebe Gottes zeigt sich in deinem Leben in konkreten Erfahrungen. Daran spürst du, dass Gott dich liebt, dass er in dein Leben hineinwirkt. Davon haben wir heute schon gehört. Die Liebe zu Gott zeigt sich an konkreten Taten der Liebe gegenüber unserem Nächsten. Also die Liebe, die ich von Gott empfangen habe, die zeigt sich praktisch, indem ich diese Liebe in liebevollen Taten weitergebe an die Menschen in meiner Umgebung. Die Liebe ist erfinderisch. Sie sucht den Weg zum Herzen des Nächsten. Und das ist das Besondere, dass seit der Auferstehung Jesu Christi Menschen, die Jesus Christus nachfolgen, mitten in bedrängenden, in schwierigen Situationen eine Hoffnung bringen und die Frage stellen im Gebet, lieber Gott, was können wir jetzt tun, um Not zu wenden, um deine Liebe in diese Situation hineinzubringen? Letzte Woche haben wir St. Martin gefeiert. Das ist der Kollege mit dem halben Mantel. Es ist ein Beispiel für das, was Christen auszeichnet, dass sie an der Not der Menschen nicht vorbeireiten, sondern dass sie stehen bleiben, absteigen, sich zuwenden und dann ganz praktisch helfen. Am 6. Dezember haben wir bald Sankt Nikolaus. Eine ähnliche Geschichte. Ein Mann, der von der Hungersnot in seiner Stadt berührt war und der gebetet hat, Herr, was können wir jetzt tun? Wie können wir praktisch helfen? In der Tat war es so, dass es die liebevolle Zuwendung der Christen zueinander und zu Menschen in Not in der Gesellschaft etwas war, was in den ersten Jahrhunderten völlig neu war. Man kann das lesen aus Texten aus der damaligen Zeit, aus dem 1., 2., 3. Jahrhundert, dass Menschen, die keine Christen sind, von außen das sehen und sich fragen, warum macht ihr das? Das macht sonst niemand. Keiner kümmert sich um Leprakranke. Niemand kümmert sich um Waisenkinder. Keiner geht in Gefängnisse. Das macht man einfach nicht. Was ist anders mit euch? Und die Christen antworten und sagen, es ist Jesus in uns, der uns dazu treibt, die Liebe, die wir selbst empfangen haben, weiterzugeben. Und es ist Jesus, der gesagt hat, was ihr einem, diesem meiner geringsten Schwestern und Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Und so sind Christen Menschen, die ihre Hände zusammenlegen und schauen, wie können wir heute praktisch der Liebe Gottes ein Aussehen verleihen. Ich habe euch noch ein Bild mitgebracht aus der Ukraine. Seit dem Beginn des Krieges haben wir Kontakt zu einer Baptistengemeinde in Kamjanka, südöstlich von Kiew, die in ganz schlimmen, die Situation ist fürchterlich. Über 10.000 Flüchtlinge leben dort in diesem kleinen Ort, der selber 13.000 Einwohner hat. Die Baptistengemeinde ist geflutet von Not gewesen am Anfang. Und sie haben genau das getan, was unser Text hier sagt. Sie haben festgehalten an der Hoffnung. Sie haben gefragt, Gott, was ist jetzt unser Beitrag, unsere Aufgabe? Und sie haben angefangen, die Liebe, die sie selber haben, zu verteilen. Und wir sind als Gemeinde Leipzig seitdem daran beteiligt, unterstützen das nach unseren Möglichkeiten. Und ich bin tief bewegt. Sie hätten allen Grund zu sagen, es ist zu groß, es ist zu schwer, es ist zu viel, da kann man nichts machen. Aber das tun sie nicht. Sie stehen jeden Morgen auf und fragen wieder, lieber Gott, schenk uns Hoffnung für diesen Tag und für die Menschen, mit denen wir auf dem Weg sind. Der junge Mann in den gelben Hosen ist Sascha. Ich habe ihn selber kennengelernt, er hat uns besucht. Sascha ist mit seiner Familie geflüchtet, der Vater ist Alkoholiker. Die Mutter leidet entsprechend und die Gemeinde in Kamjanka betreut 300 Familien, die dort leben und seine Familie war einer davon. Die haben Hausbesuche gemacht, gefragt, was können wir für euch tun? Und Sascha ist dann zum Teenie-Kreis gekommen. Er hat von Jesus gehört, sein Leben Jesus übergeben, er hat sich taufen lassen und sein Leben ist um 180 Grad oder um 360 Grad neu geworden. Sagenhaft. Und heute, diesen Sommer, war er Mitarbeiter auf einem Sommercamp für Teenies, für Jugendliche, die in dieser schlimmen Zeit die Möglichkeit haben, eine, zwei Wochen Camp zu erleben, aufzutanken, Sicherheit zu haben, Menschen, die ihnen in der Liebe Gottes begegnen. Alles das geschieht, weil Menschen sich von der Liebe Gottes bewegen lassen, weil sie an der Hoffnung festhalten und weil sie bekennen, Gott ist treu, auch in Kriegszeiten. Letzte Folie. Die Eingangsfrage war, wenn die Grundfesten eingerissen werden, was kann ein Gerechter tun? Was kann ich tun? Was kannst du tun? Und ich lade euch ein, dass wir diese Zeilen einmal gemeinsam sprechen zum Abschluss. Wir wollen weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, Denn Gott steht treu zu seinen Zusagen. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Amen.